Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Und ich grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und wünsche uns Gottes Segen. Vielleicht hast du dich beim Lesen der Einladung gefragt, wieso beschäftigen wir uns mit so alten Texten, Geschichten aus dem Alten Testament? Und da fiel mir ein Vers ein, den Paulus an die Römer schreibt, und vielleicht töpfen wir das auch als Überschrift über diese Abende setzen. Er schreibt in Römer 15, Vers 4, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften Hoffnung haben. Und das wünsche ich euch von Herzen, das wünsche ich mir, dass wir durch die Beschäftigung mit diesen alttestamentlichen Texten neu Hoffnung gewinnen, neu mutig nach vorne schauen und uns von diesen Berichten auch ganz neu herausfordern lassen oder, wie du gesagt hast, geistliche Akzente schenken lassen. Ich habe euch zunächst mal zu dem Propheten Amos ein Zitat mitgebracht, und vielleicht können wir die erste Folie mal einblenden von dem Vortrag. Und dieses Zitat habe ich bei Warren Wiersbe, dem amerikanischen Bibellehrer, gefunden. Augenblick, das wird jetzt gleich kommen. Da haben wir es. Warren Wiersbe beschreibt Amos, der Laienprediger vom Ackerfeld, der die Zeichen der Zeit besser deuten konnte als die Gelehrten und der sich traute, für Gottes Wahrheit auch gegen die höchsten Befehlshaber des Landes einzutreten. Finde ich ein tolles Zitat, eine super Überschrift für dieses prophetische Buch. Nun, wenn wir den Einstieg ins Buch lesen, und wer eine Bibel dabei hat, kann ja mal Kapitel 1 aufschlagen. Da heißt es: Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war. Warum rauscht das so? Sind wir wieder auf Sendung. Also dann lesen wir mal den ersten Vers. Worte des Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Ussia, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes von Joasch, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Also Amos lebte etwa im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt, und sein Name bedeutet Lastträger, oder andere deuten auch der vom Herrn Getragene. Und das finde ich schon sehr mutmachend. Vom Herrn Getragene sind wir nämlich alle. Nun, Amos warnt die Menschen, die Sünde des Nordreiches lastet schwer auf Israel und auch auf seinem Herzen. Und er will, dass sich die Menschen bereit machen zur Begegnung mit Gott. Man fragt sich natürlich, wieso? Man war doch religiös. Die Feste liefen. Man ging auf Wallfahrt. All das kann man hier nachlesen. Man besuchte die heiligen Orte. Man war also recht fromm, aber leider war das rein äußerlich. Gibt's das heute auch noch? Wir finden dann diese Aufforderung in Kapitel 5. Sucht mich und lebt. Und sucht nicht Bet-El und geht nicht nach Gilgal und geht nicht nach Beersheba. Sucht den Herrn und lebt. Die haben wir das schön zusammengefasst. Sie gingen also auf Pilgerreise, sie besuchten die sogenannten heiligen Städte, aber sie suchten nicht den Herrn. Also man kann heilige Orte besuchen und dennoch falsch liegen, weil man den Herrn nicht sucht. Nun, wenn man sich mit der Geschichte Israels beschäftigt, hier dem Nordreich unter Jerobeam dem Zweiten, dann stellt man fest, dem Volk ging es wirklich gut. Größte Ausdehnung des Nordreiches, enormer Wohlstand wie selten zuvor. Aber was sehen wir? Wohlstand macht träge, verschwenderisch, unsozial, ungerecht. Und so muss es einfach zum Gericht Gottes kommen. Ihr Lieben, ich sage gerne, die verfolgte Gemeinde wächst, die verwöhnte Gemeinde schrumpft. Das gilt bis heute. Und das ist die Situation. Und wir merken das ja auch heute, dass die Gottlosigkeit in unserer Zeit zunimmt und dass die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft zunimmt. Und da dachte ich heute noch an ein Zitat von C.S. Lewis, dem schottischen Schriftsteller: Leid und Kriege sind das Megafon Gottes. Gott redet zu uns und er möchte, dass wir ins Nachdenken kommen. Also wir merken hier, Gott sucht Herzen und keine frommen Handlungen. Er will dein und mein Herz. Also Herzensbekenntnisse und nicht in erster Linie Lippenbekenntnisse. Und der alte Grundsatz gilt bis heute: Gehorsam ist besser denn Opfer. Nun, ich konzentriere mich heute mal auf Amos 7. Dort entdecken wir ja drei Visionen. Und wir merken, es muss einfach aufgrund der Situation im Volk Gericht geben. Und wir sehen uns mal diese einzelnen Visionen kurz an. Da heißt es zunächst in den ersten drei Versen des 7. Kapitels: So ließ der Herr, Herr, mich sehen, siehe, einer, der Heuschrecken bildete, als das Spätgras zu wachsen anfing. Und siehe, das Spätgras kommt nach dem Königsmähen. Und es geschah, als sie das Kraut der Erde ganz abgefressen hatten, da sagte ich: Herr, Herr, vergib doch. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist so klein. Der Herr ließ sich gereuen. Es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Also Heuschrecken ziehen herauf, das sieht Amos in diesem Nachtgesicht. Das bedeutet natürlich Gericht, Vernichtung der Ernte, hat Hunger zur Folge. Aber Amos bittet Gott um Gnade und Gott wendet das Gericht ab. Dachte ich, so ein tolles Vorbild. So sollten wir auch täglich für unser Volk, für unsere Regierung beten, Gott um Gnade bitten, für die gesamte Situation. Und dann kommt die zweite Vision, die wird beschrieben: So ließ der Herr, Herr mich sehen. Siehe, der Herr, Herr rief einen Feuerregen. Der fraß die große Flut und wollte das Ackerland fressen. Da sprach ich: Herr, Herr, lass doch ab. Wie sollte Jakob bestehen? Es ist ja so klein. Der Herr ließ es sich gereuen. Auch das soll nicht geschehen, sprach der Herr, Herr. Also hier geht es um Feuer, es geht um Trockenheit, das Wasser wird aufgezehrt, große Dürre. Amos bittet um Gnade und Gott lässt es nicht geschehen. Auch hier Amos als Vorbild, er tritt stellvertretend für das Volk ein, er tut Fürbitte. Und jetzt kommt die dritte Vision: So ließ mich sehen, siehe, der Herr stand auf einer Mauer, die mit einem Senkblei gerichtet war. Und in seiner Hand war ein Senkblei. Und der Herr sprach zu mir: Was siehst du, Amos? Und ich sagte: Ein Senkblei. Und der Herr sprach: Siehe, ich lege ein Senkblei an, mitten in meinem Volk Israel, und gehe künftig nicht mehr schonend an ihm vorüber. Dann veröden die Höhen Isaaks und die Heiligtümer Israels liegen in Trümmern, und gegen das Haus Jerobeams erhebe ich mich mit dem Schwert. Senkblei. Ich weiß nicht, wer es heute noch nutzt. Wahrscheinlich die, die auf dem Bau arbeiten. Das Senkblei zeigt uns ja, ob eine Mauer gerade ist oder nicht. Und nachdem Gott sein Lot, sein Senkblei an seinem Volk angelegt hat, kann er es nicht mehr verschonen. Das Volk ist reif zum Gericht. Er hat sich also selbst Es hat sich selbst so in die Sackgasse hineinmanövriert. Und das Lot, dieses Senkblei, ist der Maßstab, gibt die Richtung vor. Und das ist für uns bis heute ein schönes Bild für Gottes Wort. Daran misst Gott sein Volk. Und das ist im Grunde die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, jeder für sich persönlich: Entspricht das, was ich tue, entspricht das, was ich lehre, was ich sage, seinem Wort? Denn im Grunde ist die Missachtung seines Wortes in der Geschichte des Volkes bis heute ein Grundübel. Und das ist ja manchmal, man erschrickt manchmal, wenn man sieht, wie gestandene Christen auf einmal ihre Meinung ändern, sich dem Mainstream anpassen Und das betrifft, wenn man so die Bibel liest und dann sieht, was in der Welt allgemein gedacht wird, das entspricht vor allen Dingen die Urgeschichte, die ersten 11 Kapitel der Bibel. Das entspricht ganz stark den ethischen Maßstäben, die Gott gegeben hat. Wer heute die neue Idea gelesen hat zum Thema Polygamie, der wird da einiges von empfunden haben. Also von daher ist das Grundübel überhaupt die Missachtung von Gottes Wort. Ulrich Pazani, der wahrscheinlich einigen von euch bekannt ist, der hat eine interessante Formulierung gefunden: kirchenamtliche Vernichtung des Wortes Gottes. Und er hat dazu einen Aufsatz geschrieben: die Heilige Schrift tausendmal bekämpft, aber auch tausendmal unkaputtbar. Schöne Formulierung. Unkaputtbar ist Gottes Wort. Und aus diesem Aufsatz zitiere ich mal: Wie gehen wir heute mit Gottes Wort um? Wenn die Diagnose stimmt, dass der Grundschaden darin liegt, dass in unserer Kirche das Wort Gottes nicht mehr als Maßstab für Glauben, Leben und Lehre gilt, dann haben wir ein richtiges Problem. Was die Leitungsebene in der Kirche angeht, haben die Reformatoren ganz nüchtern Vorsorge getroffen. Sie hatten gerade erlebt, dass die Kirchenleitung das Wort Gottes missachtete. Sie waren realistisch genug, damit zu rechnen, dass das auch in Zukunft wieder passieren würde. Und darum haben sie den Artikel 28 in der Confessio Augustana, also das ist das augsburgische Bekenntnis, formuliert, wo es heißt: Wenn geistliche Leitungen etwas gegen das Evangelium lehren, soll man ihnen nicht gehorchen. Das gehört zum Grundbekenntnis aller evangelischen Kirchen. Und alle Pfarrer werden darauf bei der Ordination verpflichtet. Man darf wohl in Erinnerung rufen, dass man also nichts Böses tut, wenn man die Stimme erhebt und sagt: So nicht. Soweit Pazani. So nicht, sagt Amos. Wir merken, die Bibelfrage ist tatsächlich die Schicksalsfrage für die Zukunft eines Volkes. Wenn die Bibel nicht mehr verbindlicher Maßstab für Glauben, Lehre und Leben ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Und was jetzt folgt in der Geschichte von Amos, hat sich in der Geschichte tausendfach wiederholt. Denn jetzt greift der Oberpriester ein. Amasja erstattet dem König Bericht, der nicht im Heiligtum in Bet-El, sondern in Samaria wohnte. Und ich habe euch dazu mal eine Karte mitgebracht, damit wir das so ein bisschen sehen. Hier war also Bet-El, da war das Heiligtum von Israel, also vom Nordreich. Und hier ist Samaria, da war der Palast des Königs. In Jerusalem, im Südreich, da wo Juda war, war das anders. Da war tatsächlich das in einer Stadt. Jerusalem ist sowohl Zentrum der religiösen wie auch der politischen Macht, aber im Nordreich war das voneinander getrennt. Und jetzt greift Amasja ein, der Priester des Nordreiches, und da habe ich so gesagt, die Frommen sind oft die Schlimmsten. Die religiöse Welt wird zum Feind des Evangeliums. Denn wir lesen hier im 7. Kapitel ab Vers 10: Amasja, der Priester von Bet-El, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ sagen: Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich mitten im Haus Israel. Das Land kann all seine Worte nicht ertragen. Denn so hat Amos gesprochen: Durch Schwert wird Jerobeam sterben und Israel wird ganz bestimmt aus seinem Land gefangen wegziehen. Hier sehen wir, anstatt Buße zu tun, anstatt Gottes Reden als letzte Chance wahrzunehmen, kommt es zur politischen Missdeutung des prophetischen Dienstes von Amos. Was sagt Amasja? Amos betreibt eine Verschwörung gegen dich mitten im Haus Israel. Aber das war doch gar nicht Amos Absicht. Er dachte doch gar nicht daran. Seine Botschaft war unpolitisch, und ihr Lieben, das muss auch bis heute unsere sein. Ich gebe zu, dass mir das oft sehr schwer fällt und wir da auch als Ehepaar immer wieder mal drüber diskutieren, aber im Grunde müssen wir uns raushalten aus der Politik. Wir verkündigen Gottes Maßstäbe. Wir predigen sein heiliges Wort. Und das so stehen wir, auch wenn alle anders ticken. Aber wir müssen uns davor hüten, Politik zu machen. Amasja sagt ja nichts Falsches, ganz im Gegenteil. Aber er spitzt die Gerichtsankündigung über das Volk Israel, über seine Höhen, über die falschen Heiligtümer und natürlich auch über das Könighaus. Das spitzt er ganz stark zu auf Gericht über Jerobeam und kündigt seinen Tod an. Und dazu finden wir hier in dieser prophetischen Aussage nichts. Wie nennt man das? Das nennt man Manipulation. Die religiöse Macht tritt dem göttlichen Boten entgegen, indem sie die politische beeinflusst. Kommt uns das nicht bekannt vor? Genau das tat damals die fromme Welt mit Jesus. Die frömmsten der Frommen haben Jesus bei der römischen Obrigkeit angeklagt und sie hetzen die Römer gegen ihn auf. Vom Niederbrüllen über Verschwörungstheorien bis hin zu persönlichen Anfeindungen, dann bist du des Kaisers Freund nicht mehr. Das ist ein schmutziges Geschäft. Und immer, wenn sich christliche Gemeinde oder Kirche und Staat vermischen, dann geht's bergab. Und das können wir hier zunächst mal lernen aus dem Geschichtsbericht von Amos. Und Amasja sagte zu Amos: Seher, geh, flieh schnell in das Land Juda, iss dort dein Brot und dort magst du weissagen. Aber in Bet-El sollst du künftig nicht mehr weissagen, denn das Heiligtum des Königs ist hier und hier ist der Tempel des Königreiches. Als habe Amasja in der Zwischenzeit Order erhalten, Amos des Landes zu verweisen, er eröffnet nun diesen Disput. Und auffallend ist für mich dabei die Anrede. Er sagt ja zu Amos: Seher. Das Wort ist abgeleitet von dem Verb, das bereits in der Überschrift von Amos 1, Vers 1 steht, die Worte, die Amos geschaut hat. Von daher ist das durchaus eine positive Anrede. Aber ich denke, dass Amasja das eher etwas spöttisch meint. Denn die Aufforderung zur Flucht, die ist auf jeden Fall herabwürdigend. Und ich kann kein Hebräisch, aber ich habe nachgelesen, dass hier dasselbe Verb gebraucht wird, das man damals benutzte. Denn wenn Sklaven vor den Schikanen ihres Herrn flohen, mit anderen Worten, hau ab, so könnte man das auch übersetzen. Und mit diesem 13. Vers begründet Amasja, aus welcher Position heraus er Amos rausschmeißen darf. Bet-El ist das Staatsheiligtum des Nordreiches. Also nochmal anders als in Jerusalem, das gleichermaßen politisches und religiöses Zentrum des Südreiches ist, sind die beiden Größen im Nordreich voneinander getrennt. In Samaria steht der Palast und in Bet-El steht das Heiligtum Israels. Und seine Tradition wird ja auf Jakob zurückgeführt, der laut Genesis 32 diesen Traum hatte und eine Erinnerungsstätte an dieses Geschehen begründet. Der weitere Verlauf des Berichtes zeigt jetzt, wie sehr sich Amasja in seiner Position verschätzt hat. Denn da lesen wir ab Vers 14, da antwortete Amos und sagte zu Amasja: Ich bin kein Prophet und bin kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ein Maulbeerfeigenzüchter. Aber der Herr holte mich hinter dem Kleinvieh weg und der Herr sprach zu mir: Geh hin, weissage meinem Volk Israel. Amos macht also als erstes deutlich: Ich bin kein Berufsprophet. Er gehört nicht zur Gruppe solcher Propheten, die sich damals die Könige gerne an ihren Höfen hielten, um in Form von Orakeln dem König über Gunst oder Ungunst bestimmter Unternehmungen, gerade wenn es um Kriege ging, Auskunft zu geben. Diese Hofpropheten, die waren natürlich finanziell abhängig. das Brot ich esse, das Lied ich singe. Das haben wir, werden wir immer wieder in der Geschichte finden. Und der Hinweis des Amos auf seinen bürgerlichen Beruf als Viehzüchter und Fruchtveredler in einer Maulbeerfeigenplantage macht seine Unabhängigkeit gegenüber dem König deutlich. Und das ist der entscheidende Unterschied. Für Amos ist das Prophezeien nicht sein Beruf, von dem er lebt, sondern seine Berufung, der er sich verpflichtet weiß. Und da wurde mir nochmal so deutlich, Berufene reden nicht nach Menschenmund, sondern als Gottesmund. Berufene taktieren nicht, um Menschen zu gefallen, sondern gehorchen, um Gott zu gefallen. Sie reden nicht im Auftrag der Politik, sondern im Auftrag Gottes. Und damit ist auch geklärt, dass Amasja, Amos, nichts zu sagen hat. Vor allem hat er sich mit diesem Selbstverständnis des Amos, des Verfügungsanspruchs über Amos erledigt. Amos ist eben kein Befehlsempfänger des Königs oder seiner Stellvertreter. Aus Gottes Haus Bet-El den Boten zu entfernen, dazu hatte Priester Amasja im Grunde keine Ermächtigung. Und als ich darüber nachdachte, diesen Unterschied zwischen einem Berufspropheten und einem berufenen Propheten, da dachte ich so, solche Leute brauchen wir auch heute, um aus gewissen Schwierigkeiten herauszukommen. Wir reden nicht nach dem Mund. Wir reden nicht, weil das Brot ich esse, das Lied ich singe, sondern wir reden, weil Gott uns berufen hat zu einem bestimmten Dienst. Übrigens, diese besonderen Berufungssituationen von Gott hinter der Viehherde weggeholt, finden wir bei König David, er hütete die Schafe, finden wir bei Mose, hütete übrigens auch die Schafe seines Schwiegervaters in Midian. Also du findest dazu immer wieder Parallelen. Und jetzt kommt das Wort des Herrn an Amasja. Und nun höre das Wort des Herrn. Du sagst, du sollst nicht weissagen über Israel und sollst nicht reden über das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, deine Frau wird zu Hure werden in der Stadt und deine Söhne und deine Töchter werden durchs Schwert fallen. Dein Land wird mit der Messschnur verurteilt, verteilt werden und du selbst wirst in einem unreinen Land sterben und Israel wird gewiss aus seinem Land gefangen wegziehen. Also die Ankündigung der Strafe für den Gottlosen, keine Rache, sondern der letzte Anruf Gottes durch Amos in Bet-El. Und Amos macht Amasja deutlich, dein Verhalten wird Auswirkungen haben auf deine Ehe und auf deine Familie. Und ich glaube, auch das gilt immer wieder. Wer bewusst gegen Gottes Willen handelt, wird auch Früchte in seiner Familie erleben oder ernten müssen und es wird Auswirkungen haben auf das ganze Leben. Amasja selbst wird nicht mehr in Bet-El sein, sagt Amos. Er wird als Flüchtling in ein anderes Land, er spricht hier von unreinem Boden, sein. Und das war natürlich für einen Priester, der sehr viel Wert auf Reinheit legte, eine existenzielle Bedrohung. Also das Unheil, das Amos für Israel angekündigt hat und das Amasja für Unruhestiftung hielt und in Frage stellte, das trifft ihn jetzt selbst. Und so trifft das Wort vom Exil, das Amasja Jerobeam gegenüber völlig aus dem Zusammenhang gerissen hatte, Amasja selbst. Nun, unser Thema heißt vollmächtiger Gottesdienst inmitten gottloser Religiosität. Wir wollen also von diesem Amos, von diesem Propheten lernen in der Konfrontation mit Priester Amasja. Und nach diesem geschichtlichen Abriss wollen wir es jetzt etwas praktischer werden lassen. Was ist denn überhaupt Vollmacht? Nun, Vollmacht entsteht immer, in der Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, die dann allein auf die Allmacht Gottes setzt. Und ich finde, das ist ein wichtiger Zusammenhang. Vollmacht gewinne ich dann als Christ in meinem Leben, wenn ich meine eigene Ohnmacht erkenne und dann ganz mein Leben auf die Allmacht Gottes setze. Vollmacht durch Abhängigkeit von Gott. Paulus schreibt das ja so schön im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel. Da sagt er ja, immer dann, wenn ich mit meinem Latein am Ende war, wenn ich schwach war, dann war ich stark. Dann habe ich Gottes Kraft besonders erlebt. Und dieses Prinzip, das dürfen wir heute von Amos lernen. Was gibt Vollmacht? Und dazu sehen wir uns zunächst mal im Neuen Testament an, wie Gott durch Paulus im Römerbrief den wahren Gottesdienst beschreibt. Römer 11, Vers 33, wie unermesslich reich ist Gottes Weisheit, wie abgrundtief seine Erkenntnis, wie unergründlich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat jemals seine Gedanken erkannt? Wer ist je der Berater des Herrn gewesen? Wer hat ihm je etwas gegeben, das Gott ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles, zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist wahrer Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch so umgestalten, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Vollmacht. Das Erste, was ich uns gerne mitgeben möchte, ist Vollmacht durch ganzheitlichen Dienst. Das macht mir Römer 11 und der Anfang von Kapitel 12 deutlich. Das ganze Leben zur Verfügung stellen. Christ sein Leben da, wo Gott mich hingestellt hat. Er hat uns hier nach Steinbach gestellt. Er hat dich an einen bestimmten Arbeitsplatz gestellt. Er hat dich in die Familie gestellt. Er hat dich in die Gemeinde gestellt. Genau da leben wir unser Christsein. Und das hat Amos getan. Er hat zunächst sein Christsein gelebt als Viehhirte, als Veredler von Maulbeerbäumen. Und da heraus hat Gott ihn dann zu einem anderen Dienst berufen. Und hier sehen wir, Gottesdienst ist in erster Linie Berufung. Nun, ich kenne bezahlte Verkündiger und Prediger, sage ich jetzt mal, die einfach sagen, wenn sie in Pension sind, predige ich nicht mehr. Aber solange Gott mir eine Gabe gegeben hat, hat das ja nichts mit meiner Bezahlung zu tun, sondern ich predige, weil Gott mir einen Auftrag gegeben hat und Gott mich berufen hat. Im normalen Beruf leben wir so, als würden wir Gott dienen. Das macht Paulus im Kolosserbrief deutlich. Man denkt ja manchmal, ja eigentlich müssten das alles die Vollzeitler machen. Nein, da wo Gott mich hingestellt hat, da diene ich Gott und tue es als dem Herrn, betont Paulus immer wieder. Ob ich nun Arbeitnehmer bin oder Arbeitgeber bin, ob ich Hausfrau bin, ob ich Mutter bin, ob ich irgendeine Funktion in einer Firma habe, in der Gesellschaft habe, wir tun alles, um Gott zu dienen. Und ihr Lieben, das schenkt Glaubwürdigkeit, das schenkt auch Vollmacht. Diese Christusähnlichkeit, die zeigt sich eben im ganzen Wesen, von der Paulus hier spricht. Und so bittet Amos ja um Gnade für das gottlose Volk. Wir haben das in den ersten zwei Visionen gesehen, dass Gott sich bitten lässt von Amos. Das zeigt mir auch, Amos war ja kein harter, herzloser Mann, der jetzt froh war, endlich Gericht predigen zu dürfen. Amos, der Lastenträger, war ein Mann mit Herz, von dem wir auch heute Abend sehr viel lernen können. Amos ist einfach mehr als ein Prophet, der Gottes Wort in eine aktuelle Situation hineinredet, sondern er ist eben auch Priester, indem er Fürbitte für das Volk tut. Und ihr Lieben, auch das gehört zu unserem Gottesdienst. Wir beten für die Obrigkeit und wir treten priesterlich für andere ein. Ein Prophet spricht immer Gottes Wort in eine aktuelle Situation hinein. Und das tut vielleicht manchmal weh und trifft im Herzen. Ein Priester stellt sich stellvertretend vor Gott und betet für die anderen, für die Mitmenschen, für die Obrigkeit, für die Gemeinde, für die Gemeindeleitung und was wir hier alles aufzählen könnten. Also Vollmacht durch einen ganzheitlichen Dienst. Das Zweite, was mir hier auffiel, Vollmacht durch Abhängigkeit von Gott. Amos betont, dass er kein Prophet ist. Er hat nie eine Prophetenschule besucht. Er ist im Grunde Laie, würden wir heute sagen. Laienprediger, Viehhirte. Und er sagt schlicht und einfach das, was der Herr ihm aufgetragen hat. Also nicht abhängig von Menschen, sondern abhängig von Gott. Und das gab ihm Vollmacht. Und das Prinzip gilt bis heute. Wie oft habe ich in den letzten Jahren, ich bin jetzt seit 1979 unterwegs und verkündige Gottes Wort, dass man auf einmal seine Meinung ändert, um Menschen, um Vorgesetzten zu gefallen. In irgendeiner Weise sucht man um ihre Gunst, war vielleicht sogar von ihnen abhängig, auch finanziell abhängig, oder befürchtete, von einer bestimmten Person nicht mehr gefördert zu werden. Und das ist eigentlich sehr arm. Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Und was wahr ist, was die Wahrheit ist, gilt bis heute. Und so lasst uns lernen von Amos. Er war eben nicht abhängig von Menschen, sondern von Gott. Übrigens, das war auch das Geheimnis Jesu. Wenn du das Johannesevangelium liest, und das ist ja eigentlich das Evangelium, wo der Herr Jesus als der Sohn Gottes vorgestellt wird, nirgends lesen wir so häufig, dass der Herr Jesus die Abhängigkeit vom Vater betont. Johannes 7, Vers 16, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Johannes 8, Vers 26, was ich von ihm gehört habe, das rede ich. Oder nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen, Johannes 4, meine Lebensspeise, mein Lebenselixier ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Das war, füllte einfach sein Leben aus. Und wenn wir das Leben Jesu uns anschauen, dann merken wir, sein Bekenntnis zur Abhängigkeit vom Vater war kein Zeichen von Schwäche, sondern gab ihm Vollmacht. Vollmacht ist nämlich immer von Gott abgeleitete Macht. Jesus wie Amos offenbarten sich als Gesandte Gottes. Und das gab ihm und das gibt uns bis heute auch ein ausgewogenes Selbstbewusstsein oder besser gesagt Gottesbewusstsein, eben auch eine geistliche Autorität, die einzig und allein aus der Gottesbeziehung kommt. Und das Dritte, was mir aufgefallen ist, Vollmacht durch Weitergabe von Gottes Wort. Amos redete im Auftrag Gottes und er bekräftigte seine Aussagen nicht durch den Rückgriff auf die Tradition, sondern leitete sie aus der engen Beziehung zu Gott ab. Er gab Gottes Gedanken weiter. Und da möchte ich nochmal betonen, die Bibel ist eben ein besonderes Buch und sie bleibt ein besonderes Buch. Es sind nicht Menschenworte, sondern Gottes Worte. Und genau das beklagt auch unser Herr. Er macht den Superfrommen, ich sag mal den Vollzeitpropheten seiner Zeit, den Vorwurf, Markus 7, Vers 7, ihr gebt das Gebot Gottes preis, weil ihr lediglich Menschen Gebote weitergebt. Und das führt immer in eine falsche Richtung und auch zu religiöser Versklavung, zu Ungerechtigkeit. Denn letztlich bleibt der Mensch auf der Strecke. Und das sehen wir immer, wenn aus dem befreienden Evangelium der Bibel eine Religion wurde. Und das haben wir ja leider in der Kirchengeschichte immer wieder feststellen müssen. Vollmächtiger Gottesdienst inmitten gottloser Religiosität geht immer von Gott aus, gibt Gottes Wort weiter und hat den Menschen im Blick. Denn wir sehen bei Jesus und auch bei Amos, Jesu Lehre war keine Theorie, sondern immer auch Antwort Gottes auf die Not der Menschen. Sein Vorteil, so wie der Vorteil eines Amos, war ja, dass er jahrelang engsten Kontakt mit dem einfachen Volk hatte. Er war Handwerker, bestens mit dem Denken der einfachen Leute vertraut. Unser Herr war Zimmermann. Amos war Viehhirte. Er kannte die Denkweise der Menschen. Und als Viehhirte veredelte er Bäume. Er erreichte die Männer des Volkes. Und ich denke, dass das bis heute ganz wichtig ist, dass wir auch mitten unter den Menschen leben, nicht in unserer frommen Blase uns zurückziehen, sondern wissen, wie Menschen auch in unserem Dorf ticken. Also, dass wir Gemeinschaft mit ihnen pflegen und dann geben wir durch unser Leben Evangelium weiter. Schon manchmal traurig, wenn man sieht, wie aus dem Evangelium in der Kirchengeschichte eine Religion geworden ist. Und das passierte immer dann, wenn Menschen auf einmal wichtiger wurden als Christus und Menschen im Mittelpunkt standen, irgendwelche Zeremonien im Mittelpunkt standen und nicht mehr Gottes Wort und Christus allein. Und damit schwindet einfach die Sprengkraft. Wenn auf einmal menschliche und wissenschaftliche Erkenntnisse zum Schmuck des Evangeliums beitragen sollen, dann verkommt diese gute, alte, einfache Botschaft zu einer religiösen Idee. Und damit verkommt das lebendige Evangelium zu einer toten Religion. Ich weiß nicht, wer von euch das Francis Schaeffer gekannt hat. Francis Schaeffer war ja ein sehr begnadeter Apologet. Das heißt, er hat vielen Studenten geholfen, die sich anschickten, ein wissenschaftliches Studium durchzuführen, sie vorzubereiten auf die bibelkritischen Aussagen und sie zuzurüsten. Und 1988 hat er sein letztes Buch geschrieben, was später bei Gerd Medien erschien und hatte damals den deutschen Titel »Die große Anpassung«. Und darin beschreibt er, wie das geschah oder bis heute geschieht, dass man Gottes Sprengkraft, Gottes Evangelium, Gottes Wort anpasst an den Mainstream. Er schreibt auf Seite 173, man fängt zuerst an, Fragen zu stellen, die auf dem basieren, was die Welt um uns herum sagt. Dann schaut man in die Bibel, danach auf die Theologie und Wissenschaft, und zwar so lange, bis die Lehre der Bibel schließlich vollkommen dem unterworfen ist, was die Welt gerade denkt. Das ist immer das gleiche Prinzip. Und so wird aus dem Evangelium eine Religion. Und Religion ist immer gespickt mit menschlichen Ideen und setzt nicht allein auf die Gnade, sondern auf die Leistung des Menschen. Deshalb lasst uns immer bedenken, mit wem wir es zu tun haben. Bevor Paulus den wahren Gottesdienst beschreibt, wir haben das vorhin gelesen, Römer 11 und den Anfang von Kapitel 12. Was tut Gott? Was tut Paulus? Er kommt zunächst auf die Größe Gottes zu sprechen, wie erhaben Gott ist. Römer 11, 36 zitiere ich nochmal, von ihm kommt alles, durch ihn steht alles, zu ihm geht alles, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und deshalb auch der letzte Punkt, Vollmacht durch Gottesfurcht. Gottesfurcht ist der eigentliche Schlüssel zum vollmächtigen Gottesdienst inmitten religiöser Gottlosigkeit. Denn gottesfürchtige Menschen wollen Gott die Ehre geben, indem sie sich nach Gottes Wort ausrichten. Ich habe gerade in meiner stillen Zeit das fünfte Buch Mose gelesen. Und da liest man ja schon in Kapitel 4, Vers 29, dass Mose im Auftrag Gottes der Elterngeneration, die jetzt an der Grenze zum verheißenen Land stand, sagte, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen und ihren Kindern für immer gut geht. Gottes Furcht als Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und wie oft wird im fünften Buch Mose von Gott gesagt, höre, höre, das ist der häufigste Imperativ. Höre, höre, höre Israel. Und dann wird immer wieder erwähnt, wie wichtig es ist, die Ordnungen Gottes, das Wort Gottes zu beachten. Das meint ein Leben in Gottesfurcht. Und was wir hier auch bei Amos sehen, Gottesfurcht vertreibt Menschenfurcht. Und Gottesfurcht schützt das Leben und sorgt auch für soziale Gerechtigkeit, die zur Zeit des Amos eben auch nicht mehr vorhanden war. Wir werden uns noch intensiver in einem der folgenden Vorträge damit beschäftigen, aber vielleicht nur mal so viel. Ich zitiere ja gern die Landesverfassung. Ich habe ja meine Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht. Und in 4 Landesverfassungen gibt es noch folgende Formulierung. Ich zitiere jetzt mal wörtlich aus der von Nordrhein-Westfalen. Artikel 7, da geht es um Erziehung. Kannst du heute noch nachlesen. Artikel 7 der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen, da heißt es, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen, Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Es sind ja mehrere Ziele. Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Menschenwürde, Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, sind eigentlich schon mal 3 Ziele. Müsste ja eigentlich heißen, sind vornehmste Ziele der Erziehung. Aber die Väter und Mütter der Verfassung haben es so formuliert, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Warum? Weil sie genau wussten, wenn die Gottesfurcht in einem Land wegbricht, bricht alles zusammen. Dann wird die Menschenwürde nicht mehr geschützt und die soziale Ungerechtigkeit wird immer größer. Und von daher ist die Gottesfurcht der Schlüssel. Gottesfurcht ist auch der Schlüssel zur Weisheit. Sie hilft uns, den Willen Gottes zu erkennen. Mit anderen Worten, wer Gott ernst nimmt, versteht sein Reden. Wer Gott nicht ernst nimmt, versteht sein Reden nicht und ist letztlich blind für die Zeichen der Zeit. Und wir sehen das hier am Volk Israel zur Zeit des Amos. Es läuft ins Verderben. So ist uns Israel zur Zeit des Jerobeam ein warnendes Beispiel. Und Amos ist uns ein tolles Vorbild. Der Mann, der sich vom Herrn getragen wusste, ein vollmächtiger Diener. Ich habe am Anfang gesagt, alles ist zu unserer Ermunterung geschrieben, damit wir Hoffnung haben. So lasst uns aus der Geschichte lernen. Und die Geschichte Israels ist tatsächlich eine Geschichte voller Hoffnung. Denn das Buch Amos endet mit dem Hinweis, und ich zitiere mal aus den letzten Versen, Kapitel 9, Vers 13, siehe, Tage kommen, da werde ich das Geschick meines Volkes wenden. Ich pflanze sie in ihr Land ein, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe. Jahrhunderte vor der Jahrtausendwende. Und heute sehen wir, wie sich das buchstäblich erfüllt. Seit 1948 finden wir eine Teilerfüllung nach der anderen dieser prophetischen Aussagen. Das ist noch nicht das Ende. Und das, was im Moment in Israel geschieht, ist nicht das Ende dieses Volkes. Dieses Land wird Israel erhalten bleiben. Da kannst du ganz sicher sein. Denn Gottes Wort geht in Erfüllung. Und vollkommen zu sehen, diese Verheißung wird sich vollkommen erfüllen im sogenannten tausendjährigen Reich. Aber du darfst jetzt schon Teilerfüllungen miterleben. Und so sehen wir, wie Gott durch die alttestamentlichen Propheten geistliche Akzente setzt, die unser Vertrauen in Gottes Wort stärken, die uns auch in ausweglosen Situationen hoffen lassen, weil wir wissen, Gott steht zu seinem Wort. Und unsere Hoffnung ist ja nicht irgendeine neue Idee, sondern deine und meine Hoffnung ist eine Person. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und in ihm erfüllt sich alles und er trägt uns durch und er gibt uns Kraft und Zuversicht auch für unseren Alltag. Amen. Soweit es uns möglich ist, erheben wir uns zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor dir, dem Schöpfer des Universums, dem Herrn aller Herren. Wir stehen vor dir, der Geschichte schreibt. Und wir danken dir, dass wir aus der alten Geschichte deines Volkes lernen dürfen. Und wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und immer wahr bleiben wird. Du hast einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte bleiben bestehen. Und dafür wollen wir dir ganz, ganz herzlich danken. Danke, dass wir diese Grundlage haben. Und danke, Herr, dass wir lernen dürfen aus der Geschichte, was es heißt, dir vollmächtig zu dienen. Und Herr, da sind wir uns immer wieder bewusst, das, was wir tun, ist nicht unser Verdienst, sondern deine Gnade. Und wir sind auch in der Woche, die jetzt vor uns liegt, in allem auf deine Hilfe und deine Gnade angewiesen. Diese deine Gnade erbitten wir gerade für solche in unserem Ort, die schwer leiden, die krank sind, die rein äußerlich auch in einer aussichtslosen Situation sind. Erfülle ihr Herz mit deiner lebendigen Hoffnung, ja mit dir selbst. Und hab herzlichen Dank, lieber Herr, dass das keine leeren Worte sind, sondern dass dein Wort Geist und Leben ist zum Heile uns gegeben. Amen. Ja, ihr kennt das ja schon von mir, dass ich gerne auch Bücher vorstelle. Jetzt kommt also die zweite Stunde, dann ist die erste Halbzeit vorbei. Nein, nein, wir machen das ganz kurz. Ich möchte euch zunächst mal ein neues Buch vorstellen von Menno Kalischer. Menno Kalischer ist Jude. Ich habe ihn selbst kennengelernt auf einer Israel-Konferenz im Christlichen Gästezentrum in Rehe. Und er hat ein neues Buch geschrieben, Die Wahl zwischen Weisheit und Torheit. Und meine Frau hat schon mehr in dem Buch gelesen als ich. Ich habe heute aber einige schöne Passagen rausgefunden. Es geht tatsächlich um Gottesfurcht als Schlüssel zur Weisheit. Und er geht das Buch der Sprüche durch. Und da stehen ja so wahre Dinge drin, die so praktisch für unser Leben sind. Und er schreibt hier auf Seite 13, die Sprüche beziehen sich auf alle Lebensbereiche. Gott ehren, auch indem man Vater und Mutter ehrt, Fleiß gegen Trägheit, Freundschaft, Kameradschaft, Wortwahl, Ausdrucksweise, Heirat, Beziehung und Bildung der Kinder, häuslicher Friede, Arbeitsethik, Finanzen und so weiter und so weiter. Also da merken wir, wie lebendig Gottes Wort ist und immer wieder kommt er darauf zu sprechen. Ich zitiere mal auf Seite 347, Menschen, die Gottes Weisheit ablehnen, verstehen seine Gerechtigkeit nicht. Ihre Gedanken und Herzen sind erfüllt mit humanistischen Vorstellungen über Gott und wie er demgemäß in der Welt und im individuellen menschlichen Leben handeln muss. Die Gerechten hingegen verstehen das göttliche Wirken und nehmen es bereitwillig an, denn sein Geist lebt in ihnen. Also das zum Thema Weisheit, die Wahl zwischen Weisheit und Torheit. Und dann gibt es ein neues Buch von Nancy DeMoss. Das ist ja eine sehr begnadete Autorin und Referentin, die viele Frauenfrühstücke in den USA macht. Und die hat ein neues Buch zusammengestellt. Wir haben den amerikanischen Titel gelassen, Heaven Rules. Also auf Deutsch, der Himmel regiert. Und darunter steht, finde Trost, fasse Mut, Gott regiert. Und im Grunde nimmt sie als Grundlage, um ihre Aussage, Gott regiert, zu untermauern, den Propheten Daniel. Mit ihm haben wir uns, glaube ich, bei den letzten Themenabenden beschäftigt. Und sie geht ganz praktisch durch das Buch Daniel und zeigt auf, wie Gott regiert. Wir haben vielleicht manchmal den Eindruck, dass Gott die Dinge entgleiten. Nein, er setzt die Figuren auf dem Schachbrett der Welt. Und alles hat einen tiefen Sinn, den wir Menschen nicht gleich erkennen können, sondern wir müssen und dürfen Gott in allem vertrauen. Und das macht dieses Buch sehr schön deutlich. Ja, und dann noch eine Sache in eigener Sache. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt ein Jahr nicht mehr in der Geschäftsleitung bin in Dillenburg. Und die Mitarbeiter haben mir ein sehr persönliches Fest gestaltet am 30.06. letzten Jahres und haben mir ein Andachtsbuch überreicht, von dem ich nicht wusste, dass es zusammengestellt wurde und haben aus den letzten 40 Jahren Texte zusammengestellt zu einem zeitlosen Andachtsbuch. Und da findet ihr sehr viele Zitate und auch Gedankengänge, die ihr auch in diesen Tagen in den Vorträgen hört. Und einige, die von mir schon mal eine Mail kriegen, Joachim hat gestern noch eine Mail von mir bekommen, da schreibe ich immer drunter, bleib behütet und fröhlich in ihm. Und den Titel haben sie für dieses Buch gewählt, bleib fröhlich in ihm, mit den beiden Lieblingsbergen Langkofel und Plattkofel. Auf dem einen war ich schon, der andere ist schwer zu ersteigen. Das ist nicht so mein Ding. Der Markus grinst da hinten. Auf dem Langkofel kommen wir beide nicht hoch, glaube ich. Und von daher könnt ihr euch das auch mal am Büchertisch anschauen. Ich danke auch herzlich dir, dass du den Büchertisch wieder versorgst. Und ich werde euch so jedes Mal so zwei neue Bücher vorstellen. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit Jesaja, furchtlos im Chaos leben, der Evangelist unter den Propheten. Es gibt, glaube ich, kaum einen Propheten, der so eine evangelistische Botschaft hat und vor allen Dingen so christuszentriert tolle Aussagen auf unseren Heiland macht und wir in diesem Propheten schon das ganze Evangelium finden. Als Hausaufgabe könnt ihr ja mal diesen Propheten in der nächsten Woche lesen.